Leute, es ist wieder höchste Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Es gab News, und zwar neue, frische, heiße News, die gesagt haben, dass wir die nächste Batman-Trilogie vor der Tür stehen haben, von der wir schon den ersten Film kennen. Und deswegen nehmen wir das heute mal zum Anlass, um unseren Jugendhelden vom Comic über die Filme nochmal über die Schulter zu schauen und ja, mit ein bisschen drüber zu quasseln, was wir mit dem denn alles erlebt haben. Denn zum Charakter Batman gibt's eine fucking große Menge zu sagen. Und genau das erwartet euch heute auch in unserer aktuellen neuen brandheißen Fledermaus-Episode. Tim, wie läuft's bei dir?
Alles gut. Lass uns mal über den Fledermaus-Buben reden.
So machen wir das. Und ich denke, wir fangen auch da an, wo er uns zum ersten Mal vors Auge geflattert ist sozusagen. Wir waren jung und unbescholten und da gab es dann plötzlich einen Comic und das war total geil. Und das haben wir uns angeguckt. So, also der Klassiker mit dem Müsli samstagmorgens auf der Couch, oder?
Ja, genau. Also ich dachte jetzt, du redest vom Comic-Heft. Also da denke ich, habe ich weit vorher schon mit Müsli auf der Couch morgens gesessen und habe den Batman, wie hieß es im Englischen, Animated Series geguckt.
Genau. Ja, Animated Series, glaube ich auch.
Ja. Und im Deutschen hieß es, glaube ich, Batman und Robin, hat immer mal andere Namensfindungen immer mal zwischendrin erfahren, aber ich glaube, die originale Zeichentrickserie, die wir so alle als Kinder genossen haben, war im Original der Animated Series, glaube ich.
Ich meine auch, und das war ja auch so eine Serie, die im Verbund mit diesen ganzen anderen Samstagmorgen-Serien, die da gelaufen sind, und da war die halt mit dabei, ne? Und man hat da den Erstkontakt oder so irgendwie mal aufgebaut.
Den Erstkontakt, genau.
Und hat einen dann auch nicht mehr losgelassen. Also so direkt on the hook from the first moment, würd ich sagen.
Ja, definitiv. Es ist ja auch irgendwie ein Charakter, der ja über seine über 80 Jahre, was ist das für ein 83 Jahre, die es ihn schon gibt.
Ja, 39.
Immer wieder neu aufgelegt, neu entdeckt wurde. Immer wieder sich irgendwo auch gewisserweise neu erfunden hat. Ja. Und so aus diesem Film-, Comic- und Serien-Kosmos eigentlich nie wirklich verschwunden ist, ne? Bisschen, dass es ja dieses Jahr, beziehungsweise Ende letzten Jahres, dieses Jahr, ja schon wieder einen neuen The Batman gab, halt, ne?
Ich glaube, man kann über ihn ganz gut sagen, er bleibt immer aktuell, ne?
Ja, irgendwie findet er in jeder Epoche so seinen Weg wieder zurück ins Kino, halt, ne?
Findet seinen Weg immer wieder unter ganz anderen Umständen, ne, sozusagen zurück ins Kino. Er wandelt sich auch so ein bisschen mit der Zeit, bleibt im Kern natürlich schon das Gleiche, aber er passt sich auch so ein bisschen der wandelnden Gesellschaft an, zumindest wie er dargestellt wird. Und 39 kam er zum ersten Mal raus, damals in einem Comicverbund, der hieß Detective Comics. Und das war ja auch zur Zeit, wo der Krieg begann, ne, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Und über die Zeit auch hinaus. Und er hat sich dann, glaube ich, mit jedem Jahrzehnt auch immer ein bisschen mitgewandelt, obwohl ja dieses Grund-Setup immer gleich bleibt, erfindet er sich auch immer wieder neu. Also Batman schafft es irgendwie nicht langweilig zu werden, ne?
Ja, irgendwie immer packt er es so, wie du ja schon gesagt hast, so den Zeitgeist aufzugreifen. Wenn man jetzt mal guckt, so die ganz alten Batmans, jetzt springen wir sogar noch mal weit vor die Animated Series, war ja so, obwohl ich das damals halt geguckt habe. Also für mich war so die Animated Series, war der Batman, den man mochte, so dieses schon düstere Gotham City, düstere Bösewichte. Und wenn man dazu im Vergleich hier Batman hält die Welt in Atem mit Adam West geguckt hat, das mochte ich als Kind überhaupt nicht. Jetzt guck ich das lieber mal, da kann man immer mal lachen drüber, das ist sehr charmant. Aber als Kind oder als Jugendlicher konntest du mich jagen damit.
Oh, da muss ich kurz eine Lanze brechen, denn ich habe es abgöttisch geliebt. Ich liebe diese Adam West-Serie so sehr, aber aus ganz vielen kleinen Gründen, die mir gut gefallen haben. Das war natürlich sehr locker und ulkige Kostüme, aber es war auch diese Typen, also der Adam West, ich habe leider gerade den Namen nicht von seinem Sidekick dann, also von dem Darsteller des Sidekicks auf dem Schirm, aber die hatten so eine unglaublich nette, ich sag fast schon liebevolle Art, das rüberzubringen, ne? Und dann natürlich dieses ikonische Pow, Peng, Kerrang, diese Einblendungen und alles, die Geräusche, die auch in dieser Serie waren cool. Und ich liebte einfach irgendwie da, ne, wo er dann der Statue den Kopf zurückdrückt, auf den Knopf drückt, das Bücherregal fährt zur Seite und dieser ganze Kram.
Das ist Andy Shark Spray.
Ja, so dieser Quatsch eigentlich. Ja. Aber
für mich war das toll. Zu der Zeit, wo ich diese Batman-Serie geguckt habe, die Zeichentrickserie, fand ich halt dieses Düstere und dieses Martialische und so, fand ich halt für mich dann nicht zu diesem Batman hält die Welt in Atem. Heute finde ich das auch viel lustiger. Und die Ideen, die die hatten, wie die das umgesetzt haben, damals finde ich grandios halt, ne, für die Zeit auch. Dieser Humor, ne? Die die da reingebracht haben, geil. Aber halt, wir reden ja von unserem Jugendalter, da kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Also überhaupt nichts. Ne?
Da bin ich bei dir. Also ich mag vor allem in erster Linie auch immer alles, was irgendwie düster und dunkel und zerrissen ist. Das zieht mich ja immer total magisch an. All solche Themen oder Filme oder Literatur, die sowas bearbeitet, das ist für mich natürlich auch schon das, was ich so besonders spannend und toll am Batman fand. Interessant ist umso mehr, dass dann sowas lustig, Verrücktes und Buntes irgendwie auch damit für eine Zeit funktioniert hat, später dann. Aber klar, wenn ich irgendwie entscheiden müsste, wenn ich nur eins von beiden haben kann, dann ist es ganz klar, dann greife ich irgendwie in die dunkle, düstere Kiste, aus der man nie wieder rauskommt oder so.
Genau. Klar. Aber seinen Stellenwert hat das ja. Oder ich gucke das heute noch, manchmal kommt das ja auf Sky irgendwo. Guckt mir immer mal rein, mal so eine Folge geht mal, danach kriegt man halt dann auch schon so ein bisschen Augenbluten. Aber es ist halt, für mich waren es halt damals irgendwelche zwei Dödel, die in schlecht sitzenden Schlafanzügen die Wand hochgeklettert sind, obwohl man genau gesehen hat, dass die halt einfach die Kamera schiefgestellt haben um 90 Grad. Ja, sowas. Das war so, das für mich als Kind war das so dieses, oh, das braucht doch keiner jetzt hier.
Ja, und die Dialoge auch, ne? Die sind natürlich auch sehr
flach. Aber heute ist ikonisch und gerade dieser Adam West hat es ja super geprägt. Und es
ist, der hat super gemacht.
Super Humor. Aber damals, wie gesagt, ich konnte es nicht jagen. Hätte ich sofort umgeschaltet auf die Kinder vom Süderhof oder ähnliches, bevor ich das weitergeguckt hätte.
Also sozusagen, in meiner dunklen Phase hätte ich es auch überhaupt nicht verkraftet. Da hätte ich irgendwie, da wäre ich auch schreiend weggerannt. Ja. Und so, oh Gott, bitte nicht. Aber so, es ist, aus heutiger Sicht ist das eine ganz schöne, angenehm, liebevolle Nostalgie. So.
Definitiv, aus nostalgischer Brille.
Genau, und ja, ich meine, dann ging es ja irgendwann mal los mit dem Düsteren, was aber auch märchenhaft schön sein kann, nämlich Tim Burton. Ne?
Oh ja.
Und dann, als er halt 89 und 92 die Filme gemacht hat, das war als Jugendlicher das oder als junger Mensch das zu gucken, das war schon ganz schön groß.
Ich weiß gar nicht, also gerade den ersten Batman mit Michael Keaton als Batman, wo ich heute noch nicht verstehe, wer den gecastet hat für einen Batman. Also das ist mir nichts gegen Michael Keaton, um Gottes Willen. Und auch in dieser Rolle, in dieser Welt funktioniert er. Aber er hat für mich damals nichts mit diesem 1,90 Meter großen Batman-Schrank zu tun, den man so in den Comics immer vor, so ein breites Kinn, weißt du, so ein Kinn wie so ein Amboss, wo man Hufeisen drauf schmieden könnte. Und dann steht da Michael Keaton mit leicht angegrautem Haarausfall da. Hat für mich im ersten Moment gepasst. Und ich weiß auch gar nicht genau, wann ich den Batman von 89 das erste Mal gesehen habe. Da war ich relativ jung auf jeden Fall. Aber nicht um 89 rum, da war ich 7. Das wäre ein bisschen zu jung gewesen.
Ich kann es auch nicht mit so einem konkreten Ereignis irgendwie festmachen. Ich war damals ja auch gerade erst irgendwie 8 und deswegen kann ich es nicht genau sagen. Es muss wahrscheinlich so gewesen sein, dass wir das eine Weile später dann irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen gesehen haben. Zu Hause vermutlich. Ich kann es nur raten.
Ich meine, ich hatte den von meinem Cousin. Der hatte eine sehr ausgefeilte Videosammlung. Mhm. Und da konnte man sich, also in der VHS, falls das noch einer kennt, und da konnte man sich immer mal so Filme ausleihen, die ja teilweise halt ganz normal, wie das ja früher jeder gemacht hat, aus dem Fernseher ausgenommen hatten. So.
Ja, klar.
Und den hatte ich mir da mitgenommen. Und das musste ja immer noch von den Eltern abgesegnet werden. Also von meinem Vater ist das definitiv nicht abgesegnet worden. Der hätte sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen. Aber ich glaube, meine Eltern generell haben nicht auf dem Schirm gehabt, dass das kein Kinderfilm ist. Also die kannten so diese Batman-Serie, die wir halt morgens, wie du schon gesagt hast, im Schlafanzug auf der Couch geguckt haben. Ja. Aber dass da so eine Art Film draus wird von Tim Burton, weiß ich nicht, ob die das auf dem Schirm hatten.
Der dann ja auch durchaus düster und auch, ja, wie soll man sagen, also ich meine, so einen Pinguin zu sehen oder so, den fand ich damals eklig, ne?
Ja, absolut.
Der war einfach eklig und glitschig und irgendwie pfui.
Nur allein der ikonische Joker dieser Zeit, Jack Nicholson in dieser Rolle und auch die Brutalität, die da schon drin gesteckt hat, ne, dass der halt auch wahllos einfach Leute erschossen hat, denen das Gesicht weggeschmolzen und keine Ahnung, was da alles passiert ist halt, ne.
Und natürlich das, was ihn in dieser Rolle ausmacht, dieses Grinsen, ich meine, macht ihn ja sehr oft aus.
Macht er heute noch sehr gut.
Ja. Macht er heute noch. Aber der sah damit wirklich, ich meine, es gibt so so einen Blick, den er immer drauf hatte. Da hat er das rechte Auge, glaube ich, immer so ein bisschen zusammengekniffen, ne? Und dann hat er so, da ist dieses Grinsen nicht so ganz breit übers Gesicht. Das ist so ein bisschen bedeckt. Und da sieht er so richtig bösartig aus. Ja. So richtig wie böse
einfach. Und das war für mich als Kind, junger Heranwachsender, war das schon erschütternd, der Film, wenn man den so gesehen hat. Das war schon so, diese Art, dieser Tim Burton da ja natürlich immer mit reinbringt, diese Roughness, die der Film schon gehabt hat, die Bösartigkeit so eines Gegenspielers wie dem Joker halt auch vor allem oder dann einem Pinguins in Batman Returns, das hat man ja als Kind gar nicht gekannt aus irgendwelchen vermeintlichen Kinderfilmen halt, ne?
Ja, und es ist, genau, also ich meine, im Comic oder so, in der Comic-Variante ist es schwierig, diese Bösewichtig so schrecklich und erschreckend darzustellen, ne? Dass du auf die Leinwand sozusagen guckst oder auf den Film und du siehst ihn dann, wie der den Batman anguckt und irgendwas Böses sagt und du willst dir eigentlich nur die Fingernägel abkauen, ne? Ja. Oder irgendwie so. Und an der Stelle vielleicht mal der ikonische Satz, ne? Wo der Joker dann zum Bruce Wayne sagt, hast du je im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Und dann sagt Bruce Wayne einfach nur einfach, was? Und dann sagt der Joker daraufhin, das frage ich immer meine Opfer, bevor ich sie kalt mache. Ich finde, das klingt so schön. Ne? Das war halt so, das hatte dem halt irgendwie Identität gegeben. Das ist nicht irgendwie, aber gut, ich meine, die ganzen Bösewichte geben dem ganzen Batman ja so viel Identität, ne?
Ja, das ist ja so das Hauptthema eigentlich. Was wäre Batman, das Yin und Yang, was wäre Batman ohne die Bösewichte, ne? Die Williams in dieser Welt? Dann wäre es halt einfach nur der Elon Musk in einem engen Lederkostüm halt, ne?
Richtig, mit fetten Autos.
Ja, mehr wäre es aber nicht. Also ohne. Und das macht ja der Reiz der hauptsächlich der Batman-Filme oder auch der Comics aus, wo es ja heute wirklich grandiose Comics dazu gibt. Wirklich sehr, sehr gut gemacht wurde, wo ganz viele Schichten da noch mit reingebracht werden. Ja. Aber so von den Filmen her, selbst in Danny DeVito als Penguin, der ist ja nur 1,55 Meter groß oder was in Wirklichkeit, der Danny DeVito. Und so der Christopher Walken als dieser verstrahlte Bürgermeister und so diese
so geil.
Hat er schon ausgesehen wie bei Sleepy Hollow, ne? Das hat so eine Düsternis mit sich gebracht und ich fand es faszinierend als Kind. Es war so
total
Comic-Verfilmungen, wo es dann jahrelang in dem Stil gar nicht gab, halt, ne?
Genau. Und was auch geil ist, weil wir gerade bei den Bösewichten waren, so dass man sich ja fast schon, man hat sich richtig drauf gefreut, so, oh, da kommt ein neuer Film und dieses Mal ist es der Riddler oder so. Oh, und dann ist Kopfkino losgegangen. Was kann ich alles von dem erwarten? Geile Rätsel, irgendwelche verrückten Mechanismen, die der Batman ganz schnell lösen muss, bevor die Bombe hochgeht. Und manchmal passiert vielleicht auch nichts und es geht nur eine Pistole auf mit dem Schild Peng oder, boah, also das war schon mächtig geil, weil du hattest richtige Erwartungen an die Bösewichte, weil du irgendwie die nicht nur verachtet hast, sondern man hat die respektiert und geschätzt für das, was sie können auch einfach, ne?
Ja, es war halt, aber gerade bei dem Tim Burton, das war halt auch eine dreckige, düstere Welt mit einer dreckigen, düsteren Lore. Wenn du dann natürlich jetzt weitergehst, damit wir in der Chronologie voranschreiten, weil du gerade Riddler gesagt hast, wenn ich dann, wir wollten sie eigentlich überhaupt nicht thematisieren,
Batman. Stopp, bevor du es tust. Okay. Die haben nie existiert.
Aber es muss ja auch, wie ja schon gesagt wird, wo Licht ist, ist auch Schatten oder wie im neuesten oder im Dark Knight gesagt wird, der Tag, die Nacht ist am dunkelsten vor der Dämmerung. Und das ist da in dem Fall auch so. Also die Batman Forever und Batman and Robin, wo sie dann Bösewichte eingeführt haben, wie Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, etc., das war schon grauenhaft.
Schwer zu verkraften, also für mich zumindest.
Val Kilmer als Batman war schon, und dann George Clooney als Batman war, oh Gott.
Das war, ich glaube, ich hab heute noch so kleine Narben davon, die übrig geblieben sind von diesem Erlebnis. Also es war einfach schlimm, weil es einem den Batman dann irgendwie, den man dann so schön bis dahin erlebt hatte, so diese Welt so auf den Kopf gestellt hat. Alles war irgendwie plötzlich so total rasend schnell und bunt und immer noch bunter und immer noch lauter und irgendwie verlor da drin. Das ganze Dunkle und Schädige, was so ein Batman hat, total
seine Bedeutung. Komplett verloren. Ja. Komplett. Furchtbar. Keine Situation war bedrohlich, keine.
Ja, und auch so klamaukig
alles. Ja, genau so. Also das war ja noch in die Richtung schon wieder, wie Batman hält die Welt in Atem. Das ist ja eher in die Richtung schon wieder gegangen, so dieses total überzeichnete. Ich habe gerade letztens, da bin ich mir jetzt nicht sicher, Batman Forever ist abends irgendwo hier auf Sky gelaufen, da habe ich mal kurz reingeschaltet. Und der sagt, ach du großer Gott, was bin ich so froh, dass ich fast alles vergessen habe in diesem Film. Dann habe ich das Flash wieder weggeschaltet.
Dann ist der Fernseher explodiert.
Ja, so
aus Selbstschutz.
Weil der Riddler mit seinem Riddler-Strahl auf den Fernseher geschossen hat. Also die
zugegeben für den Riddler, also wenn man so einen durchgeknallten Typ wie den Jim Carrey nimmt, ne? Und ich meine, der kann den ja auch geil übertreiben und auch mit viel Können. Das will ich dem ja gar nicht absprechen, dass der das an sich gut kann. Aber die ganze Mischung hat nicht zusammengepasst. Also man möchte den ja eigentlich ein bisschen irre haben, ne? Oder da kommen wir ja noch dazu, wie man das auch besser machen kann. Da gibt's ja jetzt ein sehr prominentes Beispiel.
Das war ja mehr Otto Walkes im Riddler-Kostüm. Ja,
das trifft's gut, genau. Also an sowas habe ich gerade gedacht. Das ist mir so Otto Walkes im Kostüm.
Die Bühne, auf die Bühne rumhopfen, genau. Oder dann im grünen Anzug im Riddler mit Fragezeichen. Also grauenhaft.
Wenn man jetzt gesagt hätte, man hätte so ein durchgeknalltes Comic gehabt und man versucht das in einen Kinofilm zu wandeln mit echten Darstellern, dann wäre die perfekte Besetzung gewesen, ne? Weil er dieses Comic dann im Realfilm total zum Leben erweckt hätte. Aber das war ja unbedingt gar nicht das, was man hier wollte.
Also wirklich. Ja. Also beide Filme, wollen wir uns da nicht mehr lang dran aufhalten?
Nee.
Weder der Val Kilmer noch der Georg Clooney haben da irgendwas.
Wir steigen ins Bettmobil und fahren schnell dran vorbei mit dem Turbomotor.
Eine Mischung aus dem Kinn von Val Kilmer und dem Körperbau und der Haarfarbe von Georg Clooney, da hätte wenigstens schon mal ausgesehen, wie ich mir vorgestellt hätte. Besser als der Bankkaufmann Michael Keaton in dieser Rolle.
Ja.
Genau, dann gehen wir von dem Tiefpunkt mal zu der
neuen Beginn
links. Zum vorläufigen Höhepunkt. Höhepunkte, weil man es ja, glaube ich, als Trilogie betrachten sollte. Die Nolan-Trilogie oder die Dark Knight-Trilogie heißt es ja. Ne?
Unbedingt, genau, ja.
2005 der erste, 2012 der letzte. Und da ist mal eine ganz andere Hausnummer von Batman auf einen zugekommen. Ne? Das muss man wirklich sagen.
Es war eine komplett neue Hausnummer. Und es war auch so, dass bevor die Filme rauskamen, ich erinnere mich so, dass das bekannt war, dass es eine Trilogie werden soll, dass der Größeres damit vorhatte und dass der wirklich da mal erklären würde, wie das alles so zueinander kommt. Dass wir also eine ganz starke Charakterentwicklung über mehrere Filme sehen würden, war für mich damals auch so ein bisschen der Heißmacher drauf. Ganz hohe Erwartungen dran gehabt, riesige. Und die Chance eben, dass nach dem, was verkackt wurde, wo wir ganz schnell gerade dran vorbeigerauscht sind, dass das jetzt wieder gut gemacht wird und sogar noch viel, viel besser wird als das, was man bisher so zu sehen bekommen hat.
Ja.
Also war ein großes Versprechen.
Und das hat es auch in meinen Augen ab dem ersten Film schon mehr oder weniger gehalten.
Absolut, ja.
Man muss natürlich sagen, bei Batman Begins mit dem, für mich, können wir uns nachher nochmal drüber streiten, besten Batman Christian Bale. Absolut. Weil ich halt auch Christian Bale unheimlich liebe und verehre, ist ein hervorragender Schauspieler, muss man wirklich sagen.
Sehe ich genauso, ja.
Wo sie ja versucht haben, diese Origins, Batman Origins, eigentlich einfach nochmal neu zu erzählen. Obwohl man, das muss ich auch sagen, schon oft genug gesehen hat, wie in irgendeiner dunklen Gasse seine Eltern erschossen werden. Aber es ist halt nun mal der Break-Even-Point in seinem Leben halt, ne? Das ist halt schwierig, das immer wieder neu zu erfinden. Aber gut, aber ich finde, Batman Begins war schon ein hervorragender Film. Ich war damals zweimal im Kino, glaube ich.
Starker Auftakt.
Hab den auch danach mehrfach geguckt. Er war noch kein Nolan in Perfektion, muss ich sagen. Der hat noch so dieses letzte hat noch gefehlt.
Das Quäntchen hat gefehlt, das würde ich auch sagen. Der war zwar schon komplett auf dem richtigen Kurs, hätte vielleicht noch so einen halben Gang nach mehr schalten können, ne? Den hat's dann noch nicht ganz gehabt, aber es war ein fantastischer Start und man wusste, wenn das so losgeht, oh mein Gott, was kommt da
auf uns? Was da halt jetzt schon gefehlt hat, da kommen wir dann nochmal drauf, ist so der ikonische Bösewicht. Den gab's ja da in dem Fall nur als Ra's al Ghul. Der ja da noch gar nicht als Bösewicht in dem Sinn. Achtung, Spoiler-Alarm übrigens. Also wir machen das, ich denke mal, auch bis auf den neuesten Batman nachher alles unter der Spoiler-Warnung, würde ich mal sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Der neueste Batman ist jetzt schon 3 Monate im Kino gewesen. Wer nicht gesehen hat, sei der selbst dann schuld. Oder er schaltet jetzt aus.
Die übliche 100-Tage-Spoiler-Regel gilt wie immer. Wenn ihr es dann nicht gemacht habt, dann habt ihr halt einfach Pech gehabt.
Ja, genau. Ich denke mal, in Batman Begins war halt noch dieses Ra's al Ghul-Thema mit dieser Bruderschaft und diesem ganzen Thema. Das sollte ja diesen Charakter aufbauen halt, ne? War aber noch keine richtig harter Bösewicht, außer Scarecrow dann halt, ne?
Genau, Scarecrow. Und sag mir gerade mal den Namen von dem Schauspieler. Ich weiß nicht, ich
habe Cillian Murphy.
Dankeschön, weil ich weiß nicht warum. Ich vergesse ihn milliardenfach wieder, immer wieder den Typ. Der hat das prima gemacht.
Ja, der hat es schon perfekt gemacht, aber es war nicht so diese. Es war ein cooler Bösewicht.
Es war ein cooler
Bösewicht. Hat ja auch aus diesem Bösewicht Scarecrow eigentlich so das maximal rausgeholt. Ja,
ja, ja.
Der kam mir oft auch in Comics vor. Da war es halt ein bisschen immer. Da war er noch verrückter, sag ich mal, und hat so verrücktere Sachen gemacht mit seiner Fähigkeit, andere Leute verrückt zu machen halt, ne?
Genau.
Aber der Hauptbösewicht, das habe ich dafür gesagt, sollte ja eigentlich dieser Ra's al Ghul am Ende vom Tag sein und diese, ja, der Drahtzieher hinter allem. Aber Scarecrow war cool.
Killian Scarecrow Murphy war irgendwie so ein Puppenspieler, ne?
Ja.
Der andere dazu bringt, irgendwie am Rad zu drehen und der dann zuschaut.
Genau. Und der Killian Murphy ist ja auch ein ziemliches Babyface, der hat ja da auch gut reingepasst, ne?
Hervorragender
Schauspieler, muss ich auch sagen. Hat der mir auch sehr gut gefallen. Aber es war noch nicht so ikonisch. Und dann muss ich sagen,
ich bin auch
gehypt, weil ich muss sagen, ich habe schon gesagt, es ist einer der meistgeguckten Filme, so über das Jahr. Und für mich, glaube ich, der am meistgeguckte Trailer, den ich in meinem Leben am meisten geguckt habe. Und das war, und jetzt Gänsehautmoment, wie der erste Dark Knight Trailer.
The Dark Knight. Gänsehaut. Ich habe gerade echt Gänsehaut.
Den habe ich sogar bei irgendeinem Kinofilm vorher gesehen. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, das ist unglaublich.
Die totale
Zerstörung. Unglaublich. Man muss sagen, ein, zwei Jahre vorher kam ja noch das Thema, Heath Ledger spielt Joker.
Ja. Sozusagen der dunkle Ritter aus Leidenschaft?
Der dunkle Ritter aus Leidenschaft, ja. aber ich denke, Tobi, da war deine erste Reaktion, obwohl du viel, viel größerer Gutmensch bist wie ich, genauso wie meine Reaktion, ja, wo ich gesagt habe,
what the fuck?
Das geht doch niemals. Nix gegen Heath Ledger, auch jetzt nicht mehr, aber auch vorher nicht. Ich mochte Ritter aus Leidenschaft, war ein unterhaltsamer Film.
Oh, den habe ich sehr gern gemocht.
Er hat ja auch bei der Patriot mitgespielt und war viel festgelegt auf so lustige oder lustigere, angelegtere Charaktere halt, ne?
Und die hat er aber auch mit einem Schwung und einer Glaubhaftigkeit und Leidenschaft gespielt. Also den Ritter aus Leidenschaft, den fand ich unglaublich witzig, den Film. Ich hab so viel Spaß beim Gucken gehabt. Und dann kam immer dieser geile Running Gag in dem Film, weißt du noch? Gewichtet, gewogen und für gut befunden.
Ja.
Und es darf eigentlich gar nicht in diese Episode rein, aber jetzt bin ich getriggert. Ich möchte ein heiliges Loblied forever and ever auf diesen unglaublich geilen Baden, der mit ihm unterwegs ist, den er immer angekündigt hat.
Ja.
Diese Dinger, was der da gerissen hat, das ist Weltklasse.
Der immer nackt rumgelaufen ist.
Genau, der dann auch immer so überschwänglich ihn angekündigt hat. Ja. Der Größte, der Beste, der einfach fantastisch und kapiert. Alle von ihm, der hat das gemacht. Das war sensationell,
Ja. Aber da hätte doch keine Abstriche. Da habe ich das gehört, ab Heath Ledger soll einen Joker spielen. Und ja, hat Leute, also Nolan, hast du irgendwie Tinte gesoffen oder ähnliches. Und dann kommt dieser erste Trailer raus, wo man das erste Mal das Lachen hört und wie er seinen Kopf aus dem Polizeiauto rausstreckt im Wind. Und ich krieg jetzt schon Gänsehaut und hat, what the fuck? Wie sieht der denn aus? Und wie ikonisch das, man hat ja nicht viel gesehen im ersten Trailer, von ihm nur so Versatzstücke, wie er so auf der Straße steht und so. Und das ist für mich einer der nachhaltigsten Bösewichte in allen Filmen geworden.
Absolut. Es ist unfucking fassbar, welche krassen Narben und Spuren der in der eigenen Erinnerung hinterlassen hat.
Ja.
Ne? Also wie der klebt an uns dran einfach seitdem.
Das jede einzelne Szene.
In diesem, ist eine Messlatte.
Genau. Ist ein durchdacht von A bis Z. Dieser ganze Bösewicht, wie der angelegt ist, einfach hervorragend.
Und vor allem, der hat auch irgendwie so ein bisschen dieses eklige, also ich glaube, der hat immer, ne, dieses ganze, so nach dem Motto, kann er die Sabber noch in seinem Mund drin behalten, dieses Unkontrollierte auch, ne? Und dann, ich sag nur diesen Einsatz, let me show you a trick. Damit, in dem Moment, wo das im Kino gefallen ist und der die
Bleistift. Hat alles geklatscht im Kino.
Ey, wahrhaftig alles geklatscht. Und bei mir war es einfach nur, das war dieser Moment, wo du versteinerst und sagst, ich habe gerade die Göttlichkeit erlebt. Mich hatte gerade der Himmel, der hat mich gerade berührt, also der dunkle, düstere Himmel unten drunter. Das war
überragend.
Ein chronischer Kinomoment, der werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und der hat auch, der hat diese Härte. Das war so kalt, das war so krass kalt und so unerbittlich und du konntest dich nicht dagegen wehren, weil es dich unvorbereitet getroffen hat. In dem Moment hast du ja nicht gedacht, das passiert jetzt, ne? Das war einfach Botch in your face.
Und da sind wir jetzt ja bei dem Punkt, was man vorhin gesagt hat, dass Batman, das ist ja auch immer so über die Dekaden hin, von nicht nur die Rolle des Batman, der sich ja gar nicht so groß gewandelt hat, sondern die Umgebung, dieses Gotham, wie sich das verwandelt und wie Gotham auch ein Abbild für die Welt drumherum geworden ist. Wo du dann in The Dark Knight siehst, der Joker ist ja nur ein Teil des Bösen. Er ist ja nur der Trigger des Bösen. Das richtig Böse ist ja die Welt rundherum.
Und zwar wie, überall.
Wie er Menschen vor Auswahl stellt. Wie er das gerade diese Mafia-Geschichten und alles ab Absurdum führt, indem er sagt, was ist Geld? Mit Geld kaufe ich Benzin. Und ich will die Welt brennen sehen halt, ne? Und das ist so dieses.
Ich glaub, das Geile ist, dass der Film ja im Wesentlichen, also klingt das vielleicht ein bisschen philosophisch, aber im Prinzip ist es eine Unterhaltung, der Film ist eine Unterhaltung zwischen dem Batman und zwischen dem Joker, die über ihre unterschiedlichen philosophischen Weltansichten mehr oder minder durch Taten sprechen. Aber die reden ja auch ganz viel in dem Film miteinander darüber, ne? Und der Joker sagt ja im Prinzip, Batman, sieh die Sachen doch mal klar. Guck dir doch mal an, was passiert. Hör doch mal auf, dich selbst und alles um dich rum so schön zu verklären und das an Strukturen zu glauben. Du bist voll auf dem Holzweg, ja? Guck dir die Menschen an und ihre Natur, wie sie wirklich sind. Und dann zeigt er ihm das ja auch. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass am Ende ja auch in dieser Bootsszene, ne? Also, wo dann die Menschen auf den beiden Booten gegenseitig entscheiden müssen oder festlegen müssen durch ihre Entscheidung, was mit den jeweils anderen passiert. An der Stelle sind sozusagen ja der Batman und der Joker Zuschauer dieser Handlung. Und du als Zuschauer im Kino guckst mit denen zu, was die jetzt mit ihren Schicksalen gegenseitig machen werden. Die einfachen Menschen, die da sozusagen in diese Opferlage gebracht wurden. Aber die Entscheidung, wie es ausgeht, die liegt nicht beim Joker oder beim Batman mehr, sondern nur noch bei den ganz normalen Menschen,
die da leben. Das meine ich auch genau mit dieser Entwicklung. Und du siehst auch, also ich finde dann auch im zweiten Teil ist die Batman-Rolle mit Christian Bale und mit allem drumherum, was passiert, einfach hervorragend angelegt. So diese Rolle in dieser Welt mit dem Butler, mit allem drumherum, auch mit diesem ganzen Equipment, was er dann zur Verfügung hat, wie das Equipment dargestellt wird. Das ist alles in so einer düsteren Art und Weise gemacht, in so einer wertigen Art und Weise, dass man es halt einfach. Es funktioniert in seiner Welt einfach halt, ne?
Es hat perfekt funktioniert. Es war einfach, also ich weiß noch, wie ich den Film genau gesehen habe. Es war ein richtig heißer Sommertag, 30 Grad draußen. Ich bin ins Turmkino damals gegangen, um den auf Englisch zu schauen, im Original zu gucken und war mit genau in diesem riesengroßen Kinosaal mit genau 3 Leuten. Ich saß ganz hinten, einer irgendwo in der Mitte und einer relativ weit vorne links. Das habe ich noch ziemlich genau im Kopf. Leider gab's, der war ja recht lang, ne? 152 Minuten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Pause gab. Ja, es gab eine Pause, was eine Katastrophe ist.
Hasefilme mit
geht, Pause. Geht über. Und wenn er 4 Stunden lang ist, ich will keine Pause haben. Das geht nicht. Und das war bei dem Film aber auch so, aber das hat keinen Abbruch gemacht. Und da saßt du bei diesen 30 Grad da drinnen im Dunkeln, hast dich verzaubern lassen von diesem Gott-Batman-Film. Und dann bist du aus dem Kino rausgegangen und diese scheiß 30 Grad in die Sonne draußen, die haben sich vor dir verdunkelt. Es ist alles um dich rum dunkel geworden. Und das war, da konntest du gar nicht mehr sprechen, als du aus dem Film raus bist. Da warst du unfähig, noch irgendwas zu machen, außer vielleicht zur nächsten Bushaltestelle zu laufen.
Und ja, ich finde halt, an der Stelle ist auch diese Rolle des Batman, der ja nur so ein Comic Relief ist, eigentlich auf eine ganz andere filmische und Unterhaltungsniveau gekommen. Da haben das auch Leute geguckt, die mit Comics nichts zu tun haben. Die gesagt haben, das ist einfach an sich, was der Nolan da abgezogen hat bei diesen Filmen, die Wertigkeit, die Schnitte, der Score, der da unterlegt wird, die Dramatik, die da unterlegt wird. Auch mal so, man hat keinen Bösewicht, kein Plot, der darauf ausgelegt, dass das irgendeiner reich wird oder sich an irgendwas bereichert. Es war einfach nur Zerstörung und kein greifbarer Charakter in dem Sinn. Und dann diese Rolle von Batman da drin, der versucht, der dunkle Ritter dann zu sein, oder der sein muss, fand ich eine super Charakterentwicklung. Auch wenn man die mal in Folge guckt, ich habe auch die Blu-ray-Box, dann guckt man so vom ersten, zweiten und dann dritten Teil, auf den wir jetzt mal kommen müssen. Es ist auch so eine Charakterentwicklung für Batman da drin dann halt auch festzustellen, ne?
Ja, das würde ich voll unterschreiben. Und dazu kommt noch diese ganze Ästhetik dieses Films, die optische Ästhetik, die war auch besonders
Nolan-like halt, ne?
Nolan-like, genau. Ich meine, der Tim Burton hat uns auch eine wundervolle Welt so viele Jahre davor beschert, die auch eindrucksvoll und erinnerbar ist, ne? Also die in den Gedanken hängt. Aber das war hier bei dieser Trilogie nochmal. man kann es gar nicht an einzelnen Sachen festmachen. Es ist der Mix aus allem, der es sehr besonders gemacht hat. Und tatsächlich ist ja der Dark Knight, also aus dieser Trilogie, der ist 2020 in das National Film Registry aufgenommen worden, wo besonders kulturell-historische Filme eben halt vorgehalten werden.
Verdienermaßen.
Genau, an der Seite wollte ich noch erwähnen, dass auch der Gary Oldman als James Gordon mir sehr gut gefallen hat und Michael Caine als Pennyworth, als Alfred, das geht top. Einfach klar.
Ich finde generell war in dem Film jede Rolle hundertprozentig besetzt.
Perfekt.
Wenn man jede einzelne Rolle durchgeht und auch sich die Screentimes der einzelnen Schauspieler anguckt, ob das Morgan Freeman ist, ob das wie hieß der Two-Face gespielt hat, komme ich gar nicht drauf.
Warte. Aaron Eckhart?
Aaron Eckhart, genau. Entschuldigung. Auch das, jeder hat seine Screentime, jeder hat seine verdiente Screentime. Und wann gab es mal einen Film, wo eigentlich die Bösen mehr Screentime haben als der Gute? Ne, das ist ja auch so ein Punkt.
Und war wirklich sehr gut top. Aufgeteilt.
Was natürlich dann das Problem war, wenn wir jetzt mal auf The Dark Knight Rises weiterspringen, damit ist natürlich die Messlatte so hochgelegt worden, dass dann ein Dark Knight Rises hinten runtergefallen ist. Das muss man leider sagen.
Also ich sag mal, die Hoffnung war ja schon da, dass es noch eine Steigerung gibt von The Dark Knight. Die war zwar natürlich kaum realistisch zu erwarten, weil man schon einfach durch die Decke geschossen war und da gibt's nichts dann, da ist halt Ende halt. Da geht nicht mehr. Und was sollte man da noch drauflegen? Aber zumindest hätte man gehofft, dass es gleich gut bleibt, was es für mich nicht geschafft hat. Aber
ja, leider. Wenn da die Reihenfolge anders gewesen wäre, wäre das die beste Trilogie ever gewesen wahrscheinlich. Ja, ich meine, es hat keinen Sinn gemacht, das andersrum abzuschließen. Ja. Aber ich muss sagen, viele haten ja den Dark Knight Rises. Ich mag den trotzdem irgendwo. Also ich mag diese ganze Trilogie einfach.
Die Trilogie ist gut und ich mag den Dark Knight Rises auch. Ich fand, für mich haben halt ein paar Sachen bei Dark Knight Rises nicht so gut funktioniert. Der Bane zum Beispiel,
eigentlich ein geiler Charakter. Auch da Tom Hardy, einer meiner Lieblingsfilmschauspieler.
Stimme ich voll zu.
Aber ich gebe dir Rest, wenn du vorher diesen The Dark Knight im Hinterkopf hattest, wo so eine ganz andere Atmosphäre aufgebaut wurde. Und da dann irgendwo, es hat ein bisschen was gefehlt. Am Ende vom Tag halt, ne?
Irgendwie, für mich hatte der auch ein paar Längen. So, ja, die nicht gut bedient wurden. Also Längen sind ja erstmal nichts Schlimmes, nur wenn die halt nicht gut bedient. Also man sagt ja oft mit Längen, dass es sofort negativ gemeint ist, aber manchmal kann ja was lang und auch sehr gut sein. Aber da muss man es halt mit was Gutem füllen irgendwie oder gut bedienen. Und in dem Fall war es halt so, dass man manchmal einfach mich ein bisschen gelangweilt habe, ehrlich gesagt, beim Gucken.
Und ja, er hat nicht den Drive gehabt wie ein Dark Knight, das hat er.
Genau, und ich meine, der Dark Knight fängt ja auch mit ganz viel krassen Sachen schon an, ne, wo du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier für ein Tempo drin? Das hat da ein bisschen gefehlt. Auch irgendwie so der Punkt, der vielleicht in so eine Trilogie zum Abschluss reingehört, nochmal das große Fazit oder sowas eventuell, kam für mich da nicht so stark rüber.
Ja. Obwohl wir bei dem Ende dann schon so ein kleines Tränchen im Auge hat, wenn der Alfred da in seinem Café in Florenz sitzt und so. Also ich fand es schon, es ist halt immer schwierig, nach so einer hohen Messlatte. Aber wenn wir bei hohen Messlatten sind, können wir ja mal in der Chronologie weiter voranschreiten. Da kommen jetzt ja noch zwei nicht hervorragende Batman-Adaptionen. Aus meiner Warte, nicht hervorragende Adaptionen. Über die wir auch noch sprechen sollen, bevor wir mal zum Haupt-Batman mal weiterschreiten. Zum The Batman, was auch sehr verwirrend ist.
Genau.
Wie fandest du denn die Zack Snyder, Ben Affleck-Adaption hier, Batman vs. Superman, Dawn of Justice und Justice League? Obwohl, bei Justice League ist ja kein Batman-Film in dem Sinne, es ist ja dann die Justice League. Aber wie fandest du denn die zwei Vertreter ihrer Zunft?
Ja, da musst tatsächlich du ein bisschen mehr was sagen, weil die sind noch auf meiner Liste für irgendwann gucken. Aber die haben mich halt einfach auch eben so...
Also Batman, du fandest es so nicht ansprechend, dass du sie gar nicht geguckt hast im Endeffekt.
Tja, ja, also ich sag mal, die kamen auf den Stapel für irgendwann, wenn Zeit ist.
Irgendwann, wenn man 90 ist und nicht mehr laufen kann und alles vergisst, also, was an dem Tag war.
Mein Eindruck war, wenn ich das nicht... Ich hätte jetzt gesagt, okay, die können schon ganz gut sein, zumindest vielleicht gut unterhaltungsbare, volle Actionfilme, aber da gibt es andere Filme, die ich zuerst gucken muss, bevor ich mir Zeit dafür nehme. So auf dem Stapel liegen die.
Okay, dann sage ich mal ein paar kurze Sätze dazu, bevor wir dazu tief. Also Zack Snyder hat seinen ganz eigenen Art, Filme zu machen, was man ja auch sieht, wenn man Justice League erst von Joss Whedon und dann nochmal von Zack Snyder, da kann man schon Handschriften erkennen. Da drin ja. Jetzt nur auf den Batman abgezielt, weil es ja beides keine reinen Batman-Filme in dem Sinn sind. Boah, ich fand sie super schwierig. Auch, ich meine, Ben Affleck kommt vielleicht, weil ich es ja für ihn hatte, der arme Michael Keaton kriegt es jetzt immer ab, dass der Ben Affleck sieht wahrscheinlich dem Original Batman aus den Comic-Vorlagen und so noch am ähnlichsten. Das kann man sagen. Hat aber für mich am wenigsten Charisma, am wenigsten Ausstrahlung mitgebracht. Und er hatte auch so den Eindruck, der hat da gar keinen Bock drauf. Also so war mein Eindruck dabei. Das hat auch so, weiß nicht.
Da gab es noch, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch weißt, da gab es noch so eine, die Kontroverse, weiß ich jetzt gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber bei diesem, es gab ja dann nochmal diesen Jack Snyder's Justice League Final Cut, Director's Cut.
Vier Stunden irgendwas.
Genau, und das, wie war das nochmal, ich krieg das nicht mehr zusammen, der wollte eigentlich den Film von vornherein so machen, aber das ging irgendwie nicht und dann ist aber der Film, der gemacht wurde, dann nicht so gut angekommen oder so und dann hat man dann gesagt, ja, da mach's halt doch oder irgendwie so.
So ungefähr war es, also das wurde angefangen von Zack Snyder, dann hat irgendwann der Whedon übernommen, so irgendwie war es, genau, kriege ich es auch nicht zusammen und dann hat der Snyder am Ende nochmal, nachdem der dann total gefloppt war, mehr oder weniger gesagt, ich mach jetzt nochmal meinen Zack Snyder Cut, da ist nochmal eine Dreiviertelstunde mehr drin und ganz viele Szenen anders. Ich habe den drei Anläufe gebraucht, um den zu gucken, weil er jedes Mal weggenickt bin dabei oder keinen Bock mehr hatte oder sonst irgendwas. Also wirklich, ich habe die, also einmal Batman Dawn of Justice, Batman vs. Superman Dawn of Justice und Justice League einmal normal geguckt und dann Jahre später jetzt nochmal den Zack Snyder Cut. Und von dem Batman vs. Superman Dawn of Justice weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Also da ist ganz wenig hängen geblieben.
Spricht sehr für ihn.
Nur so diese teilweise 300-eske Optik, die der Zack Snyder halt gern verwendet. Und was ich auch schon immer, das muss ich auch mal sagen, scheiße fand, ist dieses Batman vs. Superman. Machen wir uns nicht vor.
Warum?
Batman ist Elon Musk in Kampf, als Kampfsportler, der ohne seine Kohle und ohne seine Gadgets einfach nur ein charismatischer Typ ist, der Kampfsport kann. Superman ist ein Außerirdischer, der dich mit jedem Gegenstand, der um dich rum ist, töten kann, mit der Zeit töten kann, mit allem
der
töten
fliegen kann, der keine Luft zum Atmen braucht, der eigentlich machen kann, was er will.
Und ich habe diesen Kampf gegeneinander, den die einander immer ausgetragen haben, hat für mich niemals Sinn gemacht. War ganz dumm gesagt, Superman hätte warten können, bis Batman mal auf Locus geht und die zwei macht und da sitzt mit der Zeitung und dann hätte es zack gemacht und dann hätte ihn kurz in die Sonne geflogen und wäre wieder zurückgekommen.
Genau, der hätte ihn einfach weggebrutzelt auf dem Scheißhaus.
Batman ist ja nicht 100% vom Tag Batman in seinem Anzug. Irgendwann muss er sich mal waschen, dann muss er mal duschen, dann muss er auch mal den kryptonitbestickten Anzug mal ausziehen. Und Superman kann durch Wände gucken, der könnte immer so 5 Kilometer über Batman, der weiß ja auch, wer Batman ist, weil er kann ja durch die scheiß Maske durchgucken.
Ja, ja, für den ist das ein Joke eigentlich.
Ne? Ja, genau. Und immer so dieses, also hat mich nie gecatcht, schon in den Comics früher, wenn er gegen Superman, also normal waren die immer auf derselben Seite, aber es gab ja dann immer mal diese Abwandlungen, da gab es ja auch mal einen bösen Superman mal zwischendrin, wo es auch keinen Sinn gemacht hat. Und ich fand nur allein das zu adaptieren und so diese, wie gesagt, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen dran, vielleicht verdrehen jetzt viele die Augen und sagen, ja Tim, was erzählst du da? Es war doch ganz anders. Also meine Erinnerung war so, aber Justice League war es ja dann auch zum Teil wieder
das
so.
Das Grundding bleibt ja gleich. Du hast irgendwie, keine Ahnung, eben halt ein Mensch, der sich durch Technik Vorteile verschaffen kann im Kampf und so weiter und du hast halt eine außerirdische Killermaschine. Ich meine, wenn du mal zum Beispiel jetzt an die Serie The Boys denkst, wo es jetzt auch diese Woche am Freitag mit der dritten Staffel weitergeht,
Freitag,
wird natürlich direkt weggewatcht, wenn es losgeht. Da siehst du ja mal einen bösen Superman-Verschnitt. Ja. Und was der nämlich dann da genauso anmacht, Stichwort Flugzeug, sage ich nur, ne?
Ja.
Und genauso hätte der Superman auch mit dem Batman verfahren können, wenn er nicht für diesen Film dann doch irgendwie hätte nice sein müssen.
Ja. So, also, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, würde ich jetzt beide Filme nicht groß ranken in irgendeinem Batman-Ranking. Wie gesagt, Sepp, du hast sie nicht mal geguckt. Du bist normal jemand, der im Vergleich zu mir immer alles gut findet.
Ja,
also so könnt ihr euch würde ich jetzt vorstellen, wie gut diese Filme sind, wenn du sie schon gar nicht guckst.
Ja, ich gehe da schon mit der gewissen, sage ich mal, Entspanntheit an manche Sachen dran. Hab natürlich aber auch ein sehr krasses Kritikraster in mir drin, was ich auf alles immer anlege und dann auch hart darüber abflamen kann. Und bei sowas hier wie Batman vs. Superman, da ist schon im Titel drin, dass es Unsinn ist. Das ist, also ich meine, wozu, weshalb?
Dawn of Justice.
Genau, das ist so, ich weiß nicht, lass kleine Schulkinder gegen die Transformers kämpfen. Okay, ja. Warum? Also ich meine,
das würde ich mir übrigens auch nicht angucken, weil die Transformers drin vorkommen.
Achso, die mag ich ja sehr gerne, aber nee, das Ding ist, dass ich halt die also wir wollen jetzt nicht über Transformers jetzt groß reden, aber ich war schon auf dem, glaube ich, C64 war das von so einem Transformers-Game ziemlich angefixt und ich mochte halt auch die Comics und die Sachen und die Filme als unterhaltsames Action-Popcorn-Kino haben mir auch sehr
dann, gut. Dann kannst du auch die Batman vs. Superman-Dinge gucken, das selber.
Nee. Also ich meine,
lass uns nicht über Transformers reden, sonst muss ich in einen anderen Podcast wechseln.
Nein, aber die will ich definitiv höher halten als diesen Batman vs. Superman. Das
hast du nicht gesehen. Jetzt schließen wir das Thema der schlechten Batman-Filme einfach ab.
Genau.
Und die werden gehen mal zu dem neuesten
The Batman. Richtig. Der ja auch wieder, oder ich glaube, man kann als Beobachtung ganz gut abschließen, guckt man jetzt mal ganz zurück, also ich meine, wir gucken jetzt 1939, da haben wir auch nicht das Detailwissen zu, um das jetzt in der Tiefe zu besprechen, weil wir das auch gar nicht da zu dieser Zeit mitgestartet, miterlebt haben. Aber diese Batmans, die es über die Zeit gab, hatten für sich immer wie so eine Art kleine Blase, in die existiert haben. Ne? Die Burton-Zeit, die Joel-Schumacher-Zeit, dann die Nolan-Zeit und so weiter. Und das Schöne ist, dass man jetzt gerade bei dem neuen The Batman von 2022 das Gefühl hat, dass da jetzt auch wieder so eine eigene Blase Batman-Sphäre für sich entsteht, die ja auch mit, wie vor wenigen Wochen bestätigt wurde, eine neue Trilogie wird. Das heißt, also wir kriegen genau das. Es wird wieder einen eigenen Rahmen geben, in dem sich hier der Matt Reeves mit der Regie entfalten kann, mit Robert Pattinson zusammen. Und ich glaube, bevor man groß über The Batman redet, muss man erstmal über Robert Pattinson reden, weil es ist ganz klar, dass natürlich viele, wenn man den Namen hört, zuerst mal denken, was? Nee, das geht nicht.
Twilight,
das geht nicht.
Und ja, selbe Thema mehr oder weniger wie bei Heath Ledger vorher. Ne? Nicht vorstellbar für mich gewesen, dass der auch nur in annähernd irgendwas in der Richtung spielen könnte. Ne? Vor drei Jahren noch oder vier Jahren, wo der geleakt wurde.
Genau, oder das ist dasselbe Schicksal wie mit so einem Leonardo DiCaprio, ne?
Ja.
Der dann aber einem eben doch beweist, was für ein fucking guter Schauspieler ist und wie wandelbar der ist und dass er eigentlich irgendwie alles kann fast. Ja. Oder zumindest immer qualitativ oben abliefert. Zum Pattinson deswegen für mich, ich bin ja ein großer World of Darkness-Fan, ich habe früher Live-Rollenspiel gemacht, ne? Also mit Verkleiden drum und dran, Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht und das alles halt in dieser World of Darkness, also in dem Ableger Vampire davon. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung, wie Vampire funktionieren und so weiter und dann kam dieses Twilight-Dings, das war einfach nur zum Verbrennen gut.
Ja? Ich habe da, glaube ich, noch nie mehr als 3 Minuten davon gesehen.
Das geht einfach gar nicht so und für mich, zu der Zeit, wo das rauskam, war das quasi so etwas, sozusagen, sowas darf man gar nicht erschaffen, das ist Blasphemie. Das verunglimpft die World of Darkness, bevor es existiert. Nur der Gedanke daran ist schon verkehrt, sozusagen, so richtig übel. Ich war da also überhaupt nicht in Ordnung mit, dass das halt so diese Welt, die für mich ja eine bestimmte, die Welt, die ich von der World of Darkness von Vampiren im Kopf hatte und die ich auch am geilsten finde für ein Vampir-Setting so, die war für mich halt das Nonplusultra und das ging halt so gar nicht. Und dadurch war auch der Pattinson für mich verbrannt. Aber dann habe ich Der Leuchtturm gesehen, in einer dunklen Nacht alleine.
Den habe ich noch gar nicht gesehen, den habe ich so lange schon auf meinem Pile of Shame liegen. Da brauche ich mal einen Abend, eine Nacht, wo ich so Horrorfilm-Vibes habe. Das habe ich ja immer mal, wo ich sage, so, jetzt hole ich mal 3, 4 Horrorfilme oder so düstere Filme. Da hatte ich eben, der ist noch ganz oben im Pile of Shame.
Bei mir, weißt du, ich habe den Abend irgendwas übergemacht, dann war es, glaube ich, irgendwie so, ich glaube, 1:30 oder 2 Uhr nachts irgendwie so rum. Und dann habe ich so ein Gefühl gehabt, so, jetzt schaust du Der Leuchtturm. Und dann habe ich mir das gegeben und saß irgendwie ganz allein zu Hause, dunkel auf der Couch und habe mir dieses Werk angeschaut. Ich wusste ja schon so ein bisschen, was ich da erwarten kann. Und genau auf so eine Art von Film hatte ich auch hardcore Bock. Deswegen ist der bei mir sozusagen offen durch die Tür reingefallen. Ich habe mich super drüber gefreut. Und seitdem ist Pattinson für mich am Start. Der hat das so geil gemacht.
Bei mir war das Erlebnis eigentlich mit Tenet.
Ja.
Von Christopher Nolan. Da spielt er ja auch eine größere Rolle, sag ich jetzt mal. Keine Hauptrolle. Aber da fand ich ihn schon hervorragend. Und ich habe dann auch mitgekriegt, dass ja Tenet und The Batman mehr oder weniger gleichzeitig gedreht wurden. Durch verschiedene Ja, die haben ja schon vor Jahren angefangen, da der Batman zu drehen. Durch Corona hat sich das ja alles ein bisschen gezogen. Und Robert Pattinson musste sich mehr oder weniger hier und da mal vom Set von Christopher Nolan wegschleichen, um so die ersten Screenings für oder Vorscreenings für The Batman schon zu machen. Und wie ich damals mit meiner Frau im Kino war bei The Tenet, was glaube ich 2021 und der einzige Kinofilm war und der beste Kinofilm. Und wir sind rausgekommen und ich habe gesagt, boah, Robert Pattinson kann ich mir aber jetzt als Batman vorstellen. Also nicht hundertprozentig, aber schon eher als vorher. Da hat er schon eine sehr gute Rolle gespielt. Und er hat ja auch so einen düsteren Blick immer, ne?
Ja.
Was in diesem...
Total.
In dem The Batman ja passt wie Arsch auf einmal, auf gut Deutsch, ne?
Das passt perfekt.
Gut hessisch.
So, denn dieser Blick hat schon fast immer so was leicht Leidendes in sich drin, ne? Das ist nicht so hart, ne? Von diesem Blick, also es ist schon ein harter Blick, aber es ist irgendwie so ein bisschen leidend auch.
Melancholisch. Guter Ausdruck. Ja, dann lass uns doch mal auf den Film eingehen. Also, Hauptdarsteller ist abgesegnet von meiner Seite aus bis jetzt.
Haken dran, funktioniert.
Ja, auch die Vorschusslorbeeren um weites übertroffen, muss man da sagen. Ne?
Auf jeden Fall, und er macht eine super Figur als Batman, ja. Es funktioniert einfach. Und ich finde, was er auch geschafft hat, ist, den unglaublich realistisch darzustellen, glaubhaft, authentisch.
Man muss jetzt ja mal hier so ein bisschen vielleicht vorweggreifen, Tobi. Man hat hier im Vergleich zu den anderen Batman-Filmen, außer Batman Begins jetzt natürlich mal vorgenommen, weil das ja auch so eine Origin-Story ist, der Batman ist keine Origin-Story im klassischen Sinne. Also man kriegt nicht nochmal von vorne alles vorgekaut, wie ist er jetzt genau zum Batman geworden, das kommt zwar auch in Versatzstücken drin vor, ist aber keine klassische Origin-Story. Er macht das jetzt wohl, glaube ich, man liest irgendwo in so einem Tagebuch von ihm auf dem Deckel, glaube ich, ein oder zwei Jahre, für das er seine Ich-bin-Batman-Tagebücher so ungefähr.
Genau.
Daran sieht man dann mehr oder weniger, dass er das noch nicht ewig macht.
Genau, er verarbeitet das ja auch irgendwie, dieses Werden zum Batman in diesen Notizen. Ne? Er setzt sich mit sich selbst auseinander.
Und es ist auch noch nicht diese Technik, vollgestopfte Batman wie bei The Dark Knight oder The Dark Knight Rises. Das ist alles so sehr down to earth. Auch diese, ich tue das mal in Anführungszeichen, Betthöhle. Und so ist eigentlich das Hobbygarage gefühlt schon teilweise.
Das meinte ich vorhin so mit diesem Authentischen. Also dieser Batman ist so auf dem Erdboden mit beiden Füßen und so realistisch dargestellt. Auch wenn du in die Betthöhle reinkommst, da hast du mir gerade sozusagen eine gute Bridge gebaut. Du weißt ja schon als Zuschauer, okay, jetzt geht's ja auch mal in die Betthöhle rein und dann hast du natürlich gewisse Erwartungen von allem, was du vorher da schon mal gesehen hast, von total pompös und wahnsinnig krass hochtechnisiert, und dann kommst du da rein und dann ist da so ein vertikal und horizontal aufgestellter Standard 27 Zoll Monitor, auf dem irgendwelche Daten fließen, und du denkst dir so, yes, rockt, funktioniert, geil. Das ist irgendwie einfach, aber realistisch, genauso wie eben der Batman selbst in diesem Film auch. Sehr, sehr mit den Füßen auf dem Boden, wie der ganze Film ja auch, fand ich zumindest. Und das war eine der Sachen, die mir besonders gut an dem Film gefallen haben, dass er eben so bodenständig und nicht überdreht war. Ja. Das krasse Gegenteil von den, von Forever und Co., ne?
Ja. Man muss ja bei dem sagen, er hat ja ganz viele verschiedene Anleihen. Die eine Anleihe ist ja, dass das mehr so dieses Investigation-Batman wieder ist. Also nicht so dieses Superhelden-Batman, sondern mehr Detective. Man sieht ja, dass der Matt Reeves sich 2-3 Top-Filme, meiner Meinung nach Top-Filme, als Blaupause so ein bisschen genommen hat. Das heißt, man hat Filme wie 7, wie Zodiac, etc. erkennt man ganz klar immer wieder, nur dann dieses düstere, regnerische, es könnte 7-2 sein. Also das können sie in derselben Welt spielen wie 7, wo es auch nur dreckig, düster, verregnet ist, hat super viel davon. Und er ist auch so, dieser Batman hat eine ganz andere Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem The Batman, als er das bei den anderen vorher hatte. In den anderen ist er mehr so der Superheld.
Genau.
Der anerkannte Superheld auch teilweise. Und da ist er so, man merkt es auch oft an den Reaktionen von anderen Polizisten und so in dem Film.
Genau.
Er wird halt zur Polizei dazugezogen, weil er halt über gesetzliche Grenzen halt auch hinausgehen kann, weil er halt auch ein guter Ermittler ist.
Genau, hat Skills.
Skills hat, weil er halt auch Gut, das wissen die ja nicht, durch seinen finanziellen Background, wo das eine oder andere halt auch besser recherchieren kann, als die Polizei das kann.
Klar.
Aber es ist kein, ich bin der Übergott Batman und jeder küsst mir die Füße, wenn ich hier reinkomme. Es ist ein sehr...
Das krasse Gegenteil. Ne? Genau. Wird ja beim ersten Mal, in der ersten Szene auch direkt so, halt, du kommst hier nicht durch, was bist denn du für ein Eumel, ja? Genau. Und dann kommt, dann sagt der andere, der schon drin steht, der ihn ja auch gerufen hat, ey, ich hab den gerufen, lass den mal durch. Und du merkst, der Polizist hat immer noch keine Lust, den durchzulassen. Ja. Und erst als dann ein bisschen nachdrücklich was passiert, sagt er, ja, dann geh halt rein.
Ja. Und man muss auch mal kurz vielleicht mal auf die Handlung einzugehen, dass man mal so ein runderes Bild sieht.
Genau, da ganz kurz. Bevor wir zu sehr auf die Handlung kommen, nochmal zum Charakter. Ich fand's geil, was sie geschafft haben für mich, was ich ganz groß an dem Film fand. In der Szene, wo er zum ersten Mal auftritt, wo du einfach nur, wo es düster ist, ne, in dieser Seitengasse, oder ein bisschen Untergrund, und dann hörst du nur diese Fußschritte, klonk, klonk, klonk. Und das war einfach so bombastisch geil, ohne bombastisch dabei zu sein. Es war einfach nur diese Fußschritte, er taucht auf, du siehst ihn das erste Mal da stehen, du denkst dir, wow, funktioniert, geil. Und dann kommt auch schon der erste Kampf, es geht richtig los. Und was passiert? Er kriegt auf die Fresse. Es gibt kein übermächtiges, ich schleudere alle durch die Gegend, drehe mich dreimal um mich selbst, mach meinen Roundhouse-Kick und beende alles.
Chuck Norris.
Das ist richtig, aber zumindest, weißt du so, er kriegt... Es wird halt gezeigt, dass er auch durchaus was abkriegt. Nein, er ist nicht perfekt. Und es ist auch in dem Moment klar, der ist sich gar nicht selbst so sicher, ob er diesen Kampf so locker flockig gewinnt. Das kann auch anders ausgehen. Und das weiß der und das siehst du ihm an. Und das, finde ich, ist eine der besten Sachen an dem neuen Batman-Film überhaupt. Dieser Realismus insofern ist nicht übermächtig. Und auf eBay wird man irgendwie so sagen, super Geschäft, gerne wieder, so, weißt du? So wie das hat für mich einfach echt geil funktioniert, dass er so bodenständig ist, dass er auch mal gleich, er muss nicht mal in der ersten Szene irgendwie alle platt machen, sondern kann da auch schon mal auch selber aufs Maul bekommen. Und das fand ich sehr sympathisch irgendwie an dem Film.
Absolut.
Das war eine der Sachen, die den Film besonders.
Und das ist ja das, wo ich jetzt diesen Kreis schließen will zur Handlung. Ja. Man hat ja bei dieser Handlung viel mehr diese, was wir vorhin schon gesagt haben, Serienkiller-Plot, wie bei 7 zum Beispiel oder bei anderen Zodiac etc., wo er ja als Ermittler drin viel mehr fungiert. Und es geht halt mehr oder weniger darum, dass verschiedene berühmte Persönlichkeiten auf brachiale Weise getötet werden, vorgeführt werden im Internet teilweise. Was sehr, sehr düster und sehr, sehr ruhig gemacht ist und sehr down to earth. Man sieht keine, der Film geht ja über 3 Stunden, hat eine Ruhe, eine Zeit, die er sich dafür nimmt, sondern dieses Setting aufzubauen, diese beklemmende, verregnete, Hochglanzstadt.
Die besonders tolle und sehr stimmige Darstellung von Gotham City ist auf jeden Fall eine der besten Versionen dieser Stadt, die es bisher gab. Ganz vorne mit dabei bei den besten.
Darstellung von Gotham hat mir bis jetzt von allen am besten gefallen, am düstersten.
Vielleicht ist es die beste, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher aktuell, aber es ist sehr nah dran, ja.
Ja, bei Tim Burton war es so comic-mäßig mir zu viel. Mhm. Und mit seinem Design für Autos und etc. und für Kostüme.
Ja.
Aber da finde ich, das hat so eine richtig hässlichen, dreckigen Eindruck von Gotham City.
Das stimmt.
Und Gotham City ist ja einer der Stars in allen Batman-Filmen eigentlich, diese Stadt.
Total.
Diese verrückte Stadt. Und das kommt mir da eigentlich auch mit den Gangmitgliedern, mit denen er sich ja da am Anfang da auseinandersetzt, mit allen, wie die Polizisten agieren, reagieren auf ihn, wie auf die Umwelt reagiert wird, wie sein Pool an Gadgets ist, an allem und wie dieser Fall, ich muss immer wieder den Vergleich zu 7 bringen, so Investigation Cases mäßig durchgezogen wird, in diesen Wohnungen, in diesen Treppenaufgängen und so dieses,
es hat so einen leichten Blade Runner Touch an manchen Stellen.
Auch das Teil, also auch gutes
Beispiel,
das kommt viel Original Blade Runner kommt da auch durch, ja.
Ja, vor allem, das für mich, also das war was ich ganz am Anfang beim Gucken sehr schnell wahrgenommen habe, dass das eben so ranzig und geil gezeigt wird. Und das fängt schon damit an, dass du irgendwie ja auch den Scheinwerfer siehst, wo das Batman-Zeichen also aus Metall drauf ist, damit man es dann an den Himmel projizieren kann. Und selbst das scheint irgendwie abgenutzt zu sein, ne? Also das wirkt auch nicht wie in allen anderen Batman-Filmen irgendwie hochglanzpoliert oder ist super sauber, sondern das hat halt schon ein bisschen Land gesehen, so, ne? Ein bisschen Zeit ist da dran vorbeigegangen. Und das fand ich dieser Mischung, also diese Stadt in der Form dargestellt, ist was eine der ganz besonderen Sachen an dem Film.
Ja,
Einer der Stars.
Ja, absolut. Und ich finde so dieses, gerade, was wir ja gesagt haben, dass er eben nicht der schillernde Held ist, aber auch nicht der Böse ist, der ist so, man sieht es ja an den Reaktionen der Polizisten oder auch an anderen, er ist so, man fühlt sich oftmals so, als wäre man jetzt gerade in Frankfurt in der U-Bahn und auf einmal würde jemand, da war ein Mord passiert oder erst, und auf einmal, wir würden da stehen am Absperrband, dann würde einer in einem Batman-Kostüm ankommen, würde da durchlaufen, genau. Würde sich da hinstellen. Und so wie wir reagieren würden, reagieren die da auch halt, ne? Das sind auch viele, die sagen, was will denn der Verrückte hier?
Genau, die lachen ja erstmal und sagen, ey, wir sind 10, also ist schönes Kostüm, aber, ja. Und dann...
Ja, die Gangster genauso wie die Polizisten aber, ne? Es sind alle, genau. Keiner nimmt ihn so wirklich für voll in dieser Sache, außer Commissioner Gordon.
Der das aber ihn vor allem für seine Fähigkeiten wahrnimmt und der weiß, ey, wir haben hier so einen Serienkiller, der irgendwie ganz fiese Rätsel macht, also knack mal die Nuss, ne? Ich brauche hier echt Hilfe. Und das schafft er ja dann auch ziemlich gut, ohne dabei aber wieder super duper smart ass zu wirken. Das ist schon okay. Ich meine, hat natürlich die Antworten sehr schnell zur Hand. Und auch immer auf den Punkt.
Ja, das sind jetzt die tiefsten Rätsel. Also ist jetzt nicht,
dass man nicht da unschaffbar.
Ist nicht unschaffbar. Und auch so, wie sie gelöst werden und so. Er kommt dann mehr oder weniger rein, guckt 4-5 Mal dahin und weiß dann auch schon so. Ich meine, der würde der Film ja noch 3 Stunden länger dauern, wenn er das nicht machen würde. Das ging mir teilweise ein bisschen zu schnell und auch so die Kombinationskraft und gerade. Ich meine,
in der Szene mit der Bombe, ne, da ist es zu schnell. Er auf jedes Rätsel, wo er nur 10 Sekunden Zeit hat, bevor er irgendwie explodiert, hat er sofort die Antwort. Man kann ja einfach wenn man mal gucken will, wie realistisch das ist, versucht einfach selber in derselben Zeit, während ihr das guckt, es zu lösen und schaut mal, ob ihr es schafft.
Ja.
Das ist nämlich nicht so einfach.
Jetzt, wir können ja mal über den Elefant im Raum sprechen. Der Böse, der Williams, ist ja also Riddler, der Riddler, der mal komplett anders angelegt ist als der lustige Jim Carrey in seinem grünen Pyjama. Die Rätsel haben schon so teilweise Saw-eske Züge, ne? So ein bisschen.
Total.
Mit dieser Rattenfalle und so, das hat schon ein bisschen was von Saw auf jeden Fall.
Also da fand ich, das war mir an der Stelle sogar etwas zu viel Copy-Paste. Da habe ich sofort gedacht, ja, okay, komm, das ist
ja. Hat man jetzt gleich gemerkt, wo es herkam, ja.
Genau, und die Frage ist, wenn man das so viel zur Auswahl hätte, musste man was nehmen, was so sehr an Saw erinnert? Vielleicht ja, weil es kann ja sein, dass es eine Hommage war, dass er gesagt hat, fand ich so geil, ich will das hier mit Absicht so zeigen.
Genau,
kann ja sein.
Ich fand's cool irgendwo, war mir aber auch zu nah dran. Und dann halt der Aspekt, Saw ist halt ab 18, das heißt, man sieht die Falle und das Resultat, der war ab 12 oder 16.
Oh, ich habe keine Ahnung.
Und man sieht's halt nicht, also da ist so diese Gewaltspirale, ist da nicht bis zu Ende durchgezogen.
Aber es reicht ja auch die Vorstellung, man weiß ja,
was passiert. Das wollte ich sagen, es ist halt mehr in der eigenen Vorstellung. Genau. Was ja nicht immer das Schlimmste ist. Man muss ja nicht immer die Mega-Splatter-Effekte sich da reinziehen.
Man muss nicht über die Ausführung sehen.
Kann ja auch immer ein bisschen im eigenen Hirn nochmal stattfinden. Und dann gehen wir noch kurz auf...
Wegen dem Riddler.
Genau, Riddler.
Über den bin ich leider ja auch so ein bisschen nicht so glücklich insgesamt, muss ich leider sagen. Aber, um es nochmal schnell an der Seite zu erwähnen, der Pinguin und seine Darstellung im Film, die war so gut und glaubhaft und funktionierend für mich. Den Pinguin fand ich einfach nur super geil.
Das ist schon das Lustigste daran, dass ich dir gesagt habe, jetzt guck verdammt nochmal den Batman-Film. Dann guckst du, musstest eine Pause machen und schreibst mir eine Sprachnachricht, schickst mir eine Sprachnachricht und sagst in der Sprachnachricht, ja, also den Pinguin, so den haben sie ja geil gecastet. Der sieht ja aus wie der Bruder von Danny DeVito. Und wo ich dann sage, ja, das ist halt Colin Farrell mit Maske.
Ja, genau.
Einfach, gut, du hast es halt im Vorfeld nicht gewusst halt, aber dass man das überhaupt nicht merkt. Also dass selbst du das nicht gemerkt hast, oh, das ist Colin Farrell.
Ich vielleicht war es auch an dem Tag, ne? Aber ich muss sagen, nee, die Maske war einfach so gut. Der Charakter hat mich da so, ich habe halt den Pinguin gesehen, ne? Und das spricht ja eigentlich für sich, warum er mir so gut gefallen hat in dem Film, weil sie ihn einfach fantastisch dargestellt haben und halt auch eben gecastet und geschminkt und gemacht haben, ne, mit dem Kostüm. Es ist irgendwie die Vorstellung, dass der da so ein Gangsterboss ist, der da auch eben so in seinem Etablissement drin sitzt, ne, da einen versteckten Club unterhält und so, hat für mich super funktioniert.
Wir lassen uns doch mal im ganz Kurzflug, weil wir ja schon in der Zeit wieder vorangeschritten sind.
Ja.
Wir gehen es mal kurz durch. Zoe Kravitz als Catwoman. Was sagst du? Denk dran kurz.
Ja, okay, ich mach's kurz.
Ich heb uns sagen, den Riddler auch von Schluss auf.
Ja, okay, der heben wir uns von Schluss. Okay, also Catwoman, Für mich Michelle Pfeiffer, original Catwoman, auch wenn es irgendwie manchmal cringig ist, ist für mich immer noch die einzig wahre bis heute. Und die neue Catwoman ist vollkommen okay, kann man nichts gegen sagen, aber sie gibt mir halt auch irgendwie gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Und die zwei großen Aufreger, also diese zwei Kussszenen, die es da gab, finde ich völlig unmöglich. Die haben dem Film nichts Schlimmes getan, die haben ihn auch nicht versaut oder runtergezogen, aber die gehören einfach nicht in den Reihen, die machen auch für mich überhaupt keinen Sinn
in dem Film. Hätte es für mich auch nicht gebraucht.
Also, was also, soll das?
Ich fand, da die Catwoman war jetzt auch schon wieder zu nah dran an der Catwoman aus der Dark Knight, also aus der Dark Knight Rises. Aber
ja,
wenn sie diese Kussszenen und dieses liebe Geschnösel, das kann ja drin sein, um Gottes Willen. Aber ja, so ein bisschen mehr runterfahren, mal so ein paar Prozent zurückdrehen, hätte es auch gepasst.
Ja, also ich meine, an sich, ja.
Next Sidekick Entries Andy Serkis als Pennywise, also als Butler, ja, Alfred.
Wunderbar. Also es ist nicht der, ich meine, wir haben ja vorhin schon gehabt, Michael Caine und so und Alfred, aber das ist ein guter Alfred gewesen.
Ja, also gut, ich muss halt sagen, in meinem Kopf ist halt immer Alfred, halt top-notch und Andy Serkis war gut, aber ich würde dann doch wieder den alten Mann vorziehen.
Man, der hat halt so viele Eindrücke hinterlassen, da kann man jetzt kein anderes Bild drüber legen. Du hast immer den einen im Kopf und die anderen.
Aber er war gut.
War völlig solide, würde ich sagen.
Dann hätten wir Jeffrey Wright als Commissioner Gordon.
Sorry, nee. Hat für mich nicht funktioniert.
Ich finde, Jeffrey Wright ist halt Jeffrey Wright. Er spielt halt sehr zurückhaltend und defensiv immer.
Also die Leistung von ihm in dem Film, die ist gut. Die will ich auf keinen Fall schlecht reden. Das war völlig in Ordnung. Aber es ist nicht mein Gordon.
Ja.
Funktioniert nicht. Bei dir? Was, wie sagst du es?
Also für mich ging er, muss ich sagen. Also konnte man machen. Ich bin jetzt auch nicht so, der sagt, oh, das ist jetzt so von Gordon abhängig.
Dann nee, das stimmt.
John Turturro als der Oberböse, quasi, wie heißt er?
Gott, habe ich mir nicht gemerkt, muss ich gestehen.
der Mafia
Ober.
Falcone. Ja, ich hatte vor einer
natürlich,
Minute,
hatte ich doch dazu. Gut. Ja, glaubhaft.
Konnte man auch mal, ja,
fand ich. Also ich finde, der sah wie so ein Schurke eben aus und hat auch den Schurken, den er spielen soll, gut wiedergegeben.
Ja, und auch die Art und Weise war schon gut, wie das alles abgelaufen ist, kann man ja schon sagen. War schon als Mafia-Boss im Hintergrund und das ist ja sehr verstrickt auch mit dieser Mafia-Geschichte.
Richtig.
Kann man ja dazu sagen.
Aber das hat gepasst, ja.
Hat schon sehr gut gepasst. Also es ist ja auch so ein Mittelpunkt davon, von dieser ganzen Story halt, ne?
Genau, und er war halt auch vor allem nicht so ein übertriebener, super krasser Mafia-Boss, sondern auch wieder sehr realistisch so.
Ja.
Das zieht sich durch den ganzen Film.
Realistischer als alle anderen vorher auf jeden Fall,
ja. Ja.
Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum Riddler.
Ja.
Der hervorragend, also es ist ja gibt ja so Menschen, die sind wie in Heath Ledger oder so vorher auf Rollen festgelegt, die irgendwelche lustigen Rollen spielen oder irgendwelche verschrobenen Rollen spielen. Und ich finde, Paul Dano ist der Inbegriff der Menschen, die Psychopathen spielen können. Hat er schon mal einen Film gespielt, wo er kein Psychopath in irgendeiner Form war?
Oh Gott.
Siehe, There Will Be Blood. Psychopath.
Das ist richtig. Also da, wo war er denn noch
drin? Prisoners, hervorragend. Beste Rolle, muss ich sagen. Ja, war schon bei vielen, vielen.
Gut, er hat Cowboys und Aliens verbrochen, aber.
Ja, gut, aber auch da hat er einen Psychopath gespielt.
Okay.
Cowboys und Aliens brauchen wir nicht thematisieren, aber er hat auch einen Psychopath gespielt. Und er spielt diesen Riddler mal aus einer ganz anderen Warte raus. Nicht dieses überzüchtete Klemme. Rumgehopse und so, sondern man merkt, okay, das ist halt ein Psychopath halt.
Also es ist ja, ich finde es erstmal gut, dass sie den Riddler so auf diese Art und Weise gezeigt haben, wie es in dem Film passiert. Das ist auch mal nötig gewesen, weil wir diesen Kontrast, der unser Gehirn wieder reinigt, brauchten, um das andere zu vergessen. Das war in Ordnung. Allerdings, am Anfang schürt es mehr Erwartungen, als der Film dann befriedigt. Und das ist auch meine Kritik an ihm. Am Ende bleibt der Riddler für mich nämlich dann doch relativ einfach und blass zurück. Weil sie halt dann diese das Proletariat gegen die Industrie Geschichte ihn sprechen lassen oder diese Philosophie ihn dann da aus. Also weißt du, es ist halt am Ende doch irgendwie so einfach, Ex-Cop, ne? So war's doch und ist dann ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen, will da vergelten und die Leute bloßstellen, die in Wirklichkeit Böses tun und nach außen ein sauberes Image haben. Ich meine, das ist jetzt nicht die revolutionärste Idee so. Und trotzdem, man hätte mehr draus machen können und ich hätte es gern gehabt, dass mehr drinne steckt, was dann nicht so war. Aber er hat es optisch toll rübergebracht, obwohl man ihn ja die meiste Zeit eigentlich nur über Smartphone sprechen sieht. Ne? Ja,
oder diese Maske, YouTube-Videos oder so. Ne?
Genau, aber dafür zeigt es ja unsere jetzige Zeit ganz gut auf. Es gibt da eben dann so einen Typen, der mit den schlimmen Dingen, die er tut, populär wird, aber auch viele, die eben seiner Philosophie folgen und die sagen, ja, das ist richtig, was der Mann sagt. Und ist ja dann auch so, dass in Social Media und so weiter er wahnsinnig viele Anhänger bekommt, die sogar bereit sind, sich als er auszugeben, zu verkleiden und schreckliche Gesetzesbrüche und Morde in seinem Namen mit seinem Antlitz sogar zu übergehen. Also er übt ja ein unglaubliches Charisma auf die verzweifelten Menschen dieser Stadt aus, genau wie so ein Joker halt, ne?
Ja.
Das ist sehr ähnlich zum Joker.
Ich finde, da hat man halt sehr stark gesehen, wo wir wieder bei diesem Zeitgeist-Thema sind. Der Zeitgeist oder seine Stärke, nur dass er ein Psychopath ist und wahnsinnig ist und das sehr geil gemacht hat, aber die Stärke war in dem Moment, dass er aktuelle Mädchen genutzt hat,
genau,
um seine Anhängerschaft zu rekrutieren. Und das, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gerade die jüngsten Vorfälle aus der USA wieder zu sehen, es ist halt einfach wirklich einfach geworden heutzutage, sowas zu machen, ne? Das muss man leider sagen. Und das greift dieser Film auch auf, dass ein einzelner Psychopath eine solche Macht über soziale Medien hat. Und das ist auch sowas, was diesen Film so down to earth macht. Der hat keine ausgebildete Söldnertruppe wie Bane im Dark Knight Rises. Das ist ein ganz, ganz normaler, in Anführungszeichen, verrückter Typ, der über seine eigene Brutalität Leute rekrutiert hat. Ne?
Und es war ja auch so, wenn ich jetzt mich nicht falsch erinnere, dass dann ja auch rauskam zum Schluss vom Film, dass der schon sehr, sehr lange diese YouTube-Kanäle oder so hatte und die Leute ihm also nicht von Tag 1 irgendwie 1000 Follower, der hat sich das aufgebaut über die Zeit. Ne? Und die Leute wurden halt immer crankert und haben sich gegenseitig da in diese Bubble gezogen. Also das kann man auch glauben, dass das so ist.
Jetzt haben wir das natürlich auch ein bisschen verharmlos dargestellt. Wir wollen ja nicht, jetzt haben wir eigentlich auch schon viel zu viel gespoilert, aber auch nochmal, da nicht zu tief reinzugehen. Es ist schon, wenn man mal so den zweiten Gang drüber nachdenkt in dem Film, es ist schon weird, was da passiert dann halt auch. Aber nicht so weit weg von der Realität.
Richtig, überhaupt nicht. Also man kann sich vorstellen, dass in so einer, wie in dem Film, sehr realistisch gezeigten Seite oder von Gotham City eben so jemand mit den normalen Mitteln der Welt das vollbringen kann. Das scheint für die Welt glaubhaft und realistisch, in der es spielt und braucht halt überhaupt keine Geldinvestition, sondern über das, was er darstellt, über sein Charisma, kriegt er die Leute dazu, ihm zu folgen und für seine Sache sozusagen sich einzusetzen. Was ja auch etwas ist, was jemand mit guten Absichten genauso tun würde. Mhm. Und ich wollte noch mal unbedingt ein Highlight erwähnen, was mir am allerbesten am gesamten Film gefallen hat. Nämlich die unfassbar gute Ausleuchtung, Beleuchtung des Films. Licht und Schatten sind in diesem Film so wunderbar. Die tanzen einen so herrlichen Tanz miteinander. Das hat mich von wirklich Sekunde 1 an total geflasht. Bis zum Ende hin halten die das auch konstant durch. Das war für mich eins der größten Highlights. Einfach das Licht und Schatten, die Beleuchtung im Film, super geil. Und die super geile Autoverfolgungsjagd. Die ist einfach nur super geil. Die hat so gerockt. Und vor allem, weil das Batmobil ist ja hier ein relativ konservatives Batmobil, kann man mal sagen.
Muscle Car.
Und das funktioniert aber auch einfach mit dem
Patent. Er ist ja auch erst am Anfang. Er hat ja seine Hobbygarage erst 2 Jahre.
Er muss
ja noch ein bisschen ran, der Bub.
Bisschen schrauben, genau. Und ein bisschen MacGyvern. Aber diese Verfolgungsjagd, die war mega, mega spannend und geil gezeigt. Und jede Menge Regen. Und dann natürlich macht's krabumm, krabheng. Und dann siehst du das Feuer und wie er dann da langläuft. Oh, für die Augen. Ja,
das ist eigentlich so der Star für mich in dem Film ist die Aufmachung des Films.
Absolut.
Man hat, was du eben gesagt hast, die Bilder, keine hektischen Schnitte, keine mega Pacing, mit dem er da durchgetrieben wird,
genau, im
Action-Spektakel. Das hat alles so, die geilste Szene für mich ist, wenn der in dem dunklen Flur läuft und die mit den Maschinenpistolen auf den schießen. Und du siehst ihn eigentlich nur laufen durch das Licht der Maschinenpistolen. Also durch
das Mündungsfeuer. Genau, das ist so eine
Gottsache. Und das mit diesem Score, der da dahinter gelegt wird. Generell der Score von dem Film, auch die Verarbeitung des Cobain oder Nirvana-Liedes halt da als Main-Score. Mhm. Es ist ja auch viel, die Pattinson-Rolle ist ja viel an dieses nostalgische oder Krimike von Kurt Cobain auch ein bisschen so mit angekrimmig ist. Er hat so in sich gekehrte Depressive von Kurt Cobain so ein bisschen mit angelegt. Und nur allein dieses Lied davon, in der Art und Weise, wie das da auch aufgezeichnet wird, mit den Bässen und allem, das habe ich mir, glaube ich, die Woche später, habe ich mir das direkt in meine Spotify-Playlist gezogen und dann beim Joggen etc. permanent, im Fitnessstudio permanent angehört.
Ja, das ist
hat mir einfach so gut gefallen. Und das ist auch für mich so, der Star des Films ist so diese...
Die Atmosphäre
der Stadt. Die Atmosphäre, Atmosphäre ist genau, die Atmosphäre, die dieser Film mitbringt.
Ja, das damit vielleicht, das kann man so kann man es gut schließen. Ich glaube, die Atmosphäre ist das, dass sie es geschafft haben, diese Atmosphäre so als Novum zu kreieren, ne? Als künstlerisches Werk. Das ist ihnen herausragend gut gelungen, in Bild, Ton der Stadt und überhaupt das Feeling, was das insgesamt einem rüberbringt. Auch da sollte man noch erwähnen, dass Dwayne Manor auch ja sehr geil aussieht. Ich weiß nicht, wie man diesen Baustil nennt. Ich hätte jetzt irgendwie so gesagt, so das Übliche, was man sagt, viktorianischer Stil oder so. Aber wenn du da drin siehst, wie zum Beispiel der Alfred da die Post oder so an diesem großen runden Tisch bearbeitet und dann fährt die Kamera da so seitlich, ne, auch wieder mit Licht und Schatten toll ausgeleuchtet und du siehst, wie so das Holz verarbeitet ist, im Innenraum.
Hat ein bisschen was von Hogwarts gehabt, habe ich im
Kino. Ja,
irgendwie schon. Dann aussieht, als wären die gerade in Hogwarts, aber im Düster.
Aber geil, ne?
Ich fand es auch lustig. Ah, geil halt, ja.
Aber das hat irgendwie, das hatte was Besonderes. Also das hat mich sofort abgeholt irgendwie, mitgenommen. Das war super.
Also ich finde auch, dass das ein sehr runder Film ist. Dass es ganz wenig übertriebene Highlights gibt. Es gibt keinen Joker in dem Film. Das sag ich, also kein Heath Ledger Joker, das wäre das übertriebene Highlight.
Oh, wenn er das...
Ja, es wäre ein mega Highlight. Also der Joker war ja in The Dark Knight das Highlight des ganzen Films halt, ne?
Absolut, ja.
Und das gibt's hier nicht. Der Film ist aber mehr auf einer Höhe. Alle Schauspieler sind viel mehr auf einer Höhe. Das Setting ist mehr auf einer Höhe. Die Story ist nicht der Knaller. Es gibt schon besseres, aber ich habe schon mega viel Schlechteres gesehen. Und gerade für eine Comic-Verfilmung.
Ja.
In dieser Comicwelt. Ich habe in den letzten 10 Jahre oder in den letzten 20 Jahre suche ich Filme, die nur annähernd an 7 rankommen würden.
Ja, das wäre mal.
Und es gibt es so gut wie gar nicht. Und die packen es als Comic-Verfilmung näher daran zu kommen, es ist kein 7, auf keinen Fall, aber näher daran zu kommen als alle Thriller, die sich das die letzten 20 Jahre auf die Fahne geschrieben haben.
Man hat das stimmt, ja.
Action, die super down to earth ist, die nicht mit hier Michael Bay-esken 7000 Umschnitten und Tauben fliegen durchs Bild etc. Genau. Das ist alles mit wenigen Schnitten gut choreografiert. Da sind viele One-Takes drin, One-Shots drin. Super gut gemacht. Eine wertige Ausstattung. Man sieht, da ist jedes Bild durchdacht. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Das finde ich auch. Es gab natürlich dann so gegen Ende hin beim großen Showdown mit den Dingen, die da geschehen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, das jetzt wo schießt du nothing. Ja, da kann man auch spannen.
Da lässt der Film ein paar Federn, würde ich sagen. Nicht viele, aber er lässt ein paar. Und bis dahin, er würde dann, ich glaube, man würde einen Showdown in dem Film erwarten, der etwas würdiger zu dem ist, was man die 2:45 vorher gesehen hat. Und da biegt der Film nicht komplett ab, aber der fährt dann schon nochmal so in ein bisschen andere Seitenstraße rein, weil er halt dann auch eben ein bisschen nochmal starke Action bieten will und so. Das hätte man für mich auch ganz anders umsetzen können.
Und, oder weil es halt auch über die FSK nicht zu Ende gemacht werden konnte.
Oder das, ja, richtig.
So dieser Genozid an der Stadt hättest du ja mit einer FSK 18 einfach ganz ausspielen anders. Können. Und ganz wenn da auf einmal hunderte von Leichen rumschwimmen, ohne jetzt zu tief zu sein, einfach nur mal beim nächsten Gucken mal drüber nachdenken, die FSK-Höhe anlegt und dann kann man da auch was Härteres draus machen. Und ich hätte was Härteres erwartet am Ende.
Man hätte das noch verdüstern können, da bin ich bei dir und ich hätte es auch gerne gewollt. Also ich hätte mich selbst beim Gucken dann schlecht fühlen gewollt. Ja, ich will da sagen, oh mein Gott, aber aus tiefstem Herzen, das will ich dann haben, ja. Und das hätte zu diesem Film sehr gut gepasst. Und da, haben sie es da an der Stelle wohl nicht so ganz hinbekommen, finde ich schon. Aber was ich glaube, was sie hinbekommen haben, sie haben jetzt was eröffnet, sie haben jetzt eine Tür aufgemacht in was Besonderes und haben gezeigt, dass sie es drauf haben. Und jetzt haben sie noch 2 Filme Zeit, da tiefer reinzugehen und noch mehr draus zu machen. Wenn sie jetzt das hinkriegen, dann wird Teil 2 und vielleicht auch Teil 3 über den Eröffner hinauswachsen. Und davon gehe ich auch jetzt momentan erstmal aus, sodass vielleicht der zweite noch umso viel stärker wird.
Ja, mal gespannt. Und sie haben ja auch noch eine extra Serie mit Pinguin teased, wo dann Colin Farrell die ganze Zeit den Pinguin spielen soll.
Sonst sagst du das nur, weil ich den so geil fand und hast es gerade erfunden? Oder
ist nein, das habe ich nicht gerade erfunden.
Okay.
Tobias, das ist unsere Pflicht als Podcast-Betreiber. Es ist auch ab und zu mal ein Thema einzulesen. Nein, ich habe das auch die Woche irgendwo bei einem anderen Filmmedium gesehen, dass das in Planung wäre. Ja. Das war auch der Grund wohl von vornherein, dass sie da überhaupt Colin Farrell genommen haben. Ich meine, der will ja auch 3,50 Mark mehr als irgendjemand anderes, der einfach wirklich kacke aussieht. Ja. Und es war für ihn wohl auch kein Spaß, das zu spielen halt, ne? Also der ganze Tag in so einer Maskerade da rumzulaufen, ist bestimmt nicht so lustig. Aber wie du es eben gesagt hast, ich freue mich auf einen hoffentlich sehr, sehr guten zweiten Teil und hoffentlich sehr, sehr guten dritten Teil. Würde mich auch über eine geile, düstere Serie in diesem Universe, in dieser Welt. Besser vielleicht als Gotham, obwohl das auch gute Momente hatte, aber im Großen und Ganzen leider auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.
Bei mir sogar sehr extrem hinter den Erwartungen.
Ja, war schon schwierig. Ich habe viel davon geguckt, aber nicht, es hat keinen Spaß gemacht.
Aber ein Highlight, zumindest für die paar Folgen, die ich da gesehen habe, hat es gehabt, der Schauspieler, der dort den jungen Pinguin verkörpert, ne?
Ja. Der Paul Cobblepot.
Der war, also genau, der hat das super gemacht. Den fand ich, das war für mich der Star. Ja,
irgendwann auch nur noch genervt. Aber gut. Alles klar. dann, so irgendwann, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, das war ein runder Abschluss, oder? Zu The Batman. Bisschen verspätet natürlich, ne?
Klar.
Aufhänger ist ja, dass wir ja hoffentlich in nächster Zeit dann von berichten können, wie der Cast für den zweiten aussieht.
Genau.
Die Hauptdarsteller Robert Pattinson, Zoe Kravitz und Colin Farrell sind ja wohl schon bestätigt dafür. Auch der Regisseur wird derselbe bleiben, Matt Reeves.
Ob es da auch Anzeichen gibt, dass es in derselben Richtung weitergeht, ne? Oder auch die ersten Zeichen gibt, wer uns da als weiterer Bösewicht erwarten kann. Ja. Vielleicht wird ja der wir werden sehen, ja.
Wir werden sehen. Gut, dann würde ich sagen.
Scheinwerfer aus, Batman-Zeichen vom Himmel. Für den Moment.
Ja. Ich hoffe, unser spätere Review kam nicht zu spät für euch. Er kommt jetzt auch im nächsten Monat, ich glaube am 10.06. auf Blu-ray raus. Viele haben ja vielleicht gerade wegen der Pandemie-Geschichte gar nicht im Kino geguckt. Genau. Also auf alle Fälle Blu-ray Kaufempfehlung. Wird auch mal wieder eine Blu-ray seit langem sein, die ich mir mal wieder kaufen werde. Obwohl wir dann in 3 Jahren dann die scheiß Blu-ray-Box kaufen müssen, wenn er wieder doppelt hier rumliegen hat. Aber vielleicht verlosen wir den dann einfach mal, oder?
Okay, das wäre zum Beispiel mal eine Idee, ja.
Wichtig. Oder verschenken an Bedürftige mit Blu-ray-Player. Wenn es das in 3 Jahren überhaupt noch
gibt. Wenn die nächste Technologie das dann völlig obsolet alles gemacht hat.
Genau, mal als Blu-ray-Regal hineben.
Genau, ich war ja schon mit den DVD-Regalen da, mit so, ne? Die sind abgelöst.
Ja, jetzt stehen sie rum.
Digital ist besser, hat schon Toko
Toni also gesagt. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ja, macht schön dunkel, macht das Licht aus, wenn ihr den Film guckt, wichtig.
Ja. Und Hände über die Decke.
Und Hände über die Decke. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, denke ich auch.
Macht's gut. Bald wieder, Jungs und Mädels.
Ciao.